Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Seid herzlich gegrüßt, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer halben Stunde Mikros Dynamis an diesem wunderbaren Sonntag. Danke fürs Einschalten. Am Mikrofon ist Alexander Schmidt. Heute haben wir gleich zwei Interviews für euch. Wie angekündigt, hören Sie im ersten Teil unserer Sendung ein Interview aus der Reihe Japans Aufgehende Sonne mit Julian und Carolina Tänzler. Danach hören Sie das Interview mit Paul Mattes über die Schöpfungskonferenz Kreatikon. Paul Mattes ist der Initiator der Kreatikon und er zeichnet sich verantwortlich für die Organisation der Veranstaltung im Herbst 2019. Instagram-Account auf sich?
Wir haben ja sehr viele Leute, die uns folgen und wir haben zwar einen Blog angefangen, aber so Blogbeiträge werden schnell lang. Und dann schiebt man sie immer weiter vor sich her und postet immer seltener. Und dann beschwert sich die Familie, dass sie von uns nichts hören. Und unsere Newsletter, die sind auch jetzt bald eher im Zwei-Monats-Rhythmus als im Monatsrhythmus. Aber so ein Instagram-Beitrag, den hat man doch in einer Viertelstunde, 20 Minuten mit den Fotos und dem Text zusammengetippt und kann einfach häufiger Eltern, Großeltern, Gemeinde auf dem Laufenden halten. Und deswegen haben wir den einfach nach einer Weile hinzugefügt. Wir haben vorher mit Instagram nichts zu tun gehabt, aber da ist die Taktung einfach schöner. Unseren Blogbeitrag, den haben wir eher so für andere Zwecke dann, wo wir dann eher so vielleicht ein gutes Buch reviewen, auch mal einen längeren Text schreiben, der gar nicht zu Instagram passen würde. Aber das ist offen, öffentlich. Da können sowohl Kollegen wie auch Freunde, Gemeinde, Familie, eigentlich kann das jeder einsehen. Das Wunderschöne dran, weil wir ihn Pray for Japan genannt haben, ist, dass immer mehr Leute, die selbst als Missionare nach Japan gehen oder dort schon sind, uns finden. Und auch aus unterschiedlichsten Missionsgesellschaften. Und dann plötzlich mit uns in Kontakt treten oder wir mit ihnen. Und dadurch schon auch wirklich schöne Skype-Telefonate entstanden sind, wo manche der Leute wollen für ein paar Wochen so einen Vision-Trip machen und möchten sich anschauen, ob Japan was für sie ist und waren noch nie in dem Land. Und dann fangen die uns zu folgen an, dann fragen sie, ah, was habt ihr denn mit Japan so zu tun? Dann erzählen sie das und dann, weil ich dort schon ein Jahr studiert habe, 2007, 2008 als Austauschstudentin für BWL, war ich schon mal ein Jahr in Japan und dann kann ich denen so ein bisschen helfen, wie das so funktioniert mit Zugverkehr und Geschäftszeiten und Links- und Rechtsverkehr und so. Die haben ja nicht Linksverkehr, was auch sehr verwirrend ist. Und das ist auch nicht allen bewusst. Und dann kommt man so ein bisschen ins Gespräch und kann einfach ja erstens Freundschaften aufbauen und zum anderen wirklich auch als Missionare schon, wir kennen jetzt zwei Familien, die auch so wie wir Ende 2020 nach Japan wollen, sich auch gerade vorbereiten. Teilweise aus Afrika, teilweise aus Kanada, teilweise aus, also aus verschiedenen Ecken. Man würde anders eigentlich kaum zusammenkommen. Aber weil unser Instagram-Account diesen Titel Pray for Japan hat, dann sind die Leute gleich interessiert und schauen danach. Und wir haben es halt beschrieben, haben einen Link zu unserem Blog, der noch nicht auf Englisch ist. Das müsst ihr doch machen, weil wir haben mittlerweile mehr Leute, die Englisch, nur Englisch sprechen, die dem folgen und deswegen mit unserem deutschen Blog nicht so viel anfangen können. Aber wie auch immer, sie finden uns und dann fängt man sich an, Tipps zu sagen. Letztens ist eine für ein halbes Jahr nach Japan, dann hat sie plötzlich gemerkt, wie schwer so eine Umstellung ist, obwohl sie das Land liebt und so, aber es ist doch, die Sprache ist unbekannt. Man ist plötzlich frustriert, weil man gar nicht so viel mitarbeiten kann, wie man eigentlich gerade gerne würde. Und für ein halbes Jahr oder gleich jahrelang die Sprache zu lernen, ist ja auch nicht etwas, was man gleich macht. Und dann vermisst sie ihre Familie. Und dann sind also so viele Sachen zusammengekommen. Und dann hat sie das gepostet und dann haben wir ihr ein Buch empfohlen, das wir gelesen haben von einer Missionarin, die einem wirklich hilft, über diese Veränderungen mit ihnen gut umzugehen, gut abzuschließen, einen guten Neuanfang zu beginnen, mit seinen die Emotionen auch nicht ignorieren, die dabei hochkommen, sondern wirklich dadurch mit Gott zusammen durchzuarbeiten, ne? Auch das einfach anzuerkennen, dass das passiert, dass man plötzlich Orte, die man lieb hat oder Menschen, die man lieb hat, plötzlich nicht mehr um sich hat und an einer neuen, ja, in einem neuen Land ist, wo man alles neu lernen muss, wo man die gesalzene und die ungesalzene Butter irgendwie unterscheiden können muss an diesen Zeichen entlang, ne? Weil sonst schmeckt der Kuchen komisch, ne? Wenn man die falsche erwischt. Und lauter solche Frustsachen hat man dann plötzlich oder nicht mal weiß, wie der Bus funktioniert. Also so einfache Sachen muss man plötzlich von Null lernen. Und das ist erst einmal schwierig. Und die Leute zu Hause verstehen das nicht, ne? Weil das ist eine Erfahrung, die sie jetzt noch nicht gemacht haben. Und dann ist man so ein bisschen auf sich gestellt. Da hilft es wirklich, wenn man sich auch mit gewissen Büchern genau dazu, oder es gibt ganze Foren für Missionare, die einem helfen, mit solchen Übergängen gut zurechtzukommen. Auch den Menschen, die man hinter sich lässt, mit ihnen auch einen wirklich würdigen Abschied zu feiern. Das ist für alle so, dass keiner außen vor sich gelassen fühlt. Und dass man auch selbst, weil wenn man nicht sauber abschließt, ist man auch nicht so frei fürs Neue, was Gott mit einem vorhat. Man hängt noch so in dem Vergangenen quasi drin und kann nicht so diese neuen Schritte wagen. Und es ist wirklich wichtig, das zu machen. Und da kann man sich quasi so gegenseitig, wenn man so merkt, diese Symptome, damit kämpft der Mensch gerade, oh, damit habe ich mich schon beschäftigt, oder andere Fragen plötzlich auftauchen, oder letztens hat uns was total gefreut, da hat einer gepostet dazu, dass jetzt in Japan Ostereier, bunte Ostereier verkauft werden, das erste Mal überhaupt, weil normalerweise machen die im Frühling nur Schulanfang oder Berufsanfang, aber Ostern ist so noch nie auf dem Schirm gewesen. Und plötzlich verkaufen Supermärkte Ostereier und drucken auf die Schachtel: Ostern, da feiern wir die Auferstehung Jesu Christi. Das drucken die auf die Schachtel drauf. Ich habe mich so mega gefreut, weil ich gedacht habe, das wissen ja viele in Deutschland nicht mal, wozu Ostern eigentlich da ist. Und in Japan ganz offiziell im Supermarkt auf der Schachtel für die bunten Ostereier steht drin: Ostern ist dazu da, die Auferstehung Jesu Christi zu feiern. Das hat mich ja nur so total gefreut. Und ja, und das sind so Sachen, dass man ein bisschen übers Land trotzdem auch christlich quasi auf dem Laufenden gehalten wird. Auch manche Kirchen haben angefangen, uns zu folgen, manche japanische Kirchen. Und dann kann man so ein bisschen Einblick gewinnen. Was machen die? Die kochen manchmal zusammen oder die machen mal einen Gottesdienst und so weiter. Und für uns ist Instagram wirklich so ein Mittel, ja, der Verbindung zu Menschen auf der ganzen Welt geworden, die Japan-affin sind. Und zwar mit christlichem Hintergrund, die das Land wirklich auf dem Herzen tragen, dafür beten wollen, dort dienen oder dienen wollen oder das unterstützen möchten. Und das ist wirklich überraschend für uns, wie schön das klappt. Genau.
Wie kann man euren Dienst unterstützen?
Ja, also zunächst auf jeden Fall kann man für uns beten.
Ja, das ist das Wichtigste.
Ja, also wir versuchen auf unserem Blog auch aktuelle Gebetsanliegen zu teilen. Gut, durch unsere aktuelle Arbeit im College ist das jetzt nicht alles so aktuell, aber trotzdem stehen einige Gebetsanliegen da. Wir erwähnen sie auch in unseren Rundbriefen. Und auch bei RUMF ist es die Auffassung, dass Gebetspartner das Wichtigste sind beim Missionsdienst. Und deswegen, es ist jetzt nicht vorgesehen, dass wir einen Spenderkreis aufbauen, sondern auf jeden Fall Gebetspartner haben, die für uns beten, die das auch regelmäßig tun und die wir auch immer wieder mit Informationen versorgen. Das ist das eine. Und wir merken auch wirklich, dass die Beter, die jetzt schon dabei sind, für uns zu beten, auch wenn wir jetzt noch gar nicht in Japan sind, dass die uns wirklich tragen. Also zum Beispiel meine Großeltern, von denen höre ich immer wieder, dass die ganz treu für uns beten. Und wir merken einfach, wie wichtig diese Menschen für uns sind.
Ja, auch der Gebetskreis unserer Gemeinde hat uns immer ganz oben auf der Liste. Und ich finde das wirklich schön, dass irgendwas wie um euch Deutschen das organisiert hat, dass sie sagen, Gott weiß, dass ihr essen müsst und dass ihr ein Dach über dem Kopf braucht. Und Gott wird das den Menschen einfach aufs Herz legen. Und ich bin nämlich nicht so der Typ, der von Gemeinde zu Gemeinde ziehen möchte und hier, hallo Werbung, ich brauche Geld. Das ist so überhaupt nicht meins. Und ich möchte einfach Gott vertrauen, dass er das schon weiß. Und er hat das bisher einfach sagenhaft gelenkt und einfach das Menschen spontan aufs Herz gelegt, wenn wir auch größere, zum Beispiel jetzt für diese Spring Mission hatten wir größere Ausgaben zu tätigen, Flug und Unterkunft und so weiter. Und dann hatten wir plötzlich 500 Euro mehr auf dem Konto. Und wir so, wow, das ist jetzt aber sehr pünktlich und sehr passend. Ne? Und wir haben mit niemandem drüber gesprochen. Wir wussten, wir waren auch nicht so ganz selber drauf vorbereitet und haben einfach gemerkt, Gott wusste das auch schon vorher und hat sich drum gekümmert. Ne? Und wir leben einfach daraus, dass unsere Finanzen nicht unsere Finanzen sind, sondern die von Jesus. Ne? Und wenn er uns dahin schickt, dann hat er auch alles vorbereitet. Ich sehe einfach, dass er möchte, dass wir ihn erleben. Und er möchte sich Raum schaffen. Ne? Es ist nicht so, dass er uns die Sicherheit wegnehmen will, sondern es ist so, dass er unsere Abhängigkeit zu ihm wirklich vertiefen möchte, real erleben. Nicht nur, dass ich das auch schon vorher wusste, dass es für ihn überhaupt kein Problem ist, alles uns zu geben, was wir jemals brauchen, aber dann möchte er auch, dass ich das erlebe. Dass es eine Realität wird in meinem Leben. Und es war so, dass meine Mama und auch Julians Mama natürlich ganz logisch sich Sorgen gemacht haben, wovon werdet ihr leben und wo werdet ihr wohnen und wie wird die Wohnung ausschauen und wir so, wir haben keine Ahnung, fragt Jesus. Wir haben keinen Plan, aber wir beide machen uns darum einfach keinen Kopf, weil wir unseren Gott kennen, weil wir wissen, dass ihm das ganze Universum gehört und er das einfach herzaubern kann, weil er das einfach kann. Und er wird alles geben, was wir brauchen.
Ja, ich denke auch, dass Gott uns nicht umsonst vor ein paar Jahren die Biografie von Georg Müller hören hat lassen, ja, im Auto als Hörbuch. Also Georg Müller, der in Bristol die Waisenhäuser gegründet hat und der sich so zum Lebensmotto gemacht hat, ich werde an niemanden irgendeine Bitte äußern, außer an Jesus. Und er hat ja wirklich unglaubliche Dinge erlebt, dass er nichts hatte, um die Kinder zu versorgen, zu füttern am Morgen. Und er sagt, Kinder, lass uns beten, Gott wird für das Frühstück sorgen. Und ein paar Minuten später bricht der Brotlaster vor seiner Haustür zusammen oder so etwas.
Und wollt ihr die Brote haben?
Ja. Und da habe ich auch gemerkt, oh wow, was kann Gott einfach viel besser machen, wenn man ihn einfach die Dinge überlässt. Und deswegen denke ich, Gebet ist völlig das, ja, was an erster Stelle stehen muss.
Ja, und wir haben uns dabei, als wir uns das angehört haben, auch gewünscht, boah, das wird man gerne leben. Und jetzt sind wir mittendrin und dürfen das erleben. Und das finden wir einfach herrlich.
Ja. Vor allem auch das Gebet anderer Leute. Denn wir haben bei Cornerstone hin und wieder Missionssprecher, die eingeladen werden, die Missionare sind in anderen Ländern. Und es war einmal ein Ehepaar da, die waren in einem Land, das recht gottlos war. Und sie haben gemerkt, die ganze Atmosphäre ist irgendwie sehr bedrückend. Sie haben kaum mehr irgendwie eine Verbindung nach oben. Es fühlt sich alles so stumpf an, auch wenn sie beten oder wenn sie versuchen, ein geistliches Buch zu lesen. Und teilweise sind sie gar nicht dazu gekommen zu beten, weil sie sich gar nicht so wirklich dazu gefühlt haben, mit Gott zu reden. Oder sie waren gar nicht in der Lage, das zu tun. Und da haben sie gesagt, sie waren unglaublich froh, dass sie in der Heimat Leute gehabt haben, die ihnen so geistlich gesehen den Rücken frei gehalten haben, die fleißig weiter für sie gebetet haben in dieser Situation.
Was ist eigentlich euer Motto? Was treibt euch an?
Also zum einen, mein allergrößter, größter Hunger ist wirklich auch das Ziel, das Gott mit allen seinen Kindern verfolgt, uns Jesus gleich zu gestalten. Wirklich Gott ganz, ganz kennenzulernen und wirklich in diesem permanenten Bewusstsein seiner Gegenwart ganz aktiv zu leben und einfach ihn durch mich leben lassen, weil er weiß alles besser, er tut alles besser und es ist einfach so herrlich, so genial, einfach außer Jesus nichts zu sehen. Und das wünsche ich mir so sehr und ich freue mich so übermäßig, dass das der größte Wunsch von Gott auch ist, dass es das ist, wozu er uns berufen hat. Und nicht nur von der Hölle zu erretten, sondern sein Ziel ist viel, viel größer, dass wir zu dieser vollen Mannesreife Christi heranreifen, dass wir wirklich zum Ebenbild Gottes werden und dass er durch uns sichtbar wird. Und das ist unglaublich schwer. Es ist total unnatürlich. Das ist etwas, was Gott nur durch ganz viel Leid in uns bewirken kann, weil das was mit Sterben zu tun hat. Und Sterben ist nicht schön und überhaupt nicht einfach und auch nicht erstrebenswert. Jedenfalls für unser Ich. Aber es gibt nichts Schöneres, als mit Gott wirklich so in sein Herz hineinblicken zu können und ja, diese herrliche Beziehung mit ihm zu haben, dieses mit Gott so richtig auf Du und Du, aber trotzdem ganz genau zu wissen, wie herrlich er ist und wie unwürdig man selbst ist. Und das ist eigentlich das, was mich in allem antreibt. Und also einer der Autoren, der in mir immer den größten Hunger wecken kann, ist Tozer, weil er ihn selbst hatte. Und er mit Gottes Nähe suchen oder Knowledge of the Holy, das wäre
das
Wesen Gottes. Und gerade eben, ich weiß gar nicht, ob das ins Deutsche übersetzt wurde, haben wir das Buch von ihm, The Crucified Life, also das gekreuzigte Leben, auch angehört und gelesen. Und da geht es wirklich, er hat so einen Hunger nach Gott und er kann das so zu Papier bringen, dass es einen noch mehr dahin zieht, nicht mit dem zufrieden zu sein, was man schon hat mit Gott, sondern immer wieder zu merken, wow, Gott ist unendlich, er will so viel mehr, aber Gott will alles von mir, damit er mir alles von sich geben kann. Das geht nur mit diesem Austausch. Ich kann nicht alles behalten, was ich bin und habe und bequem nebenbei Gott kennenlernen. Das funktioniert nicht. Das ist ein Austausch. Ne? Gott möchte ganz in mich hinein, möchte mich ganz erfüllen, dafür muss ich aber ganz leer werden. Ne, anders geht das nicht. Es gibt nichts Schöneres, als diese herrlichen Schritte mit Gott dann zu machen.
Bei mir ist das eigentlich ganz ähnlich. Also ich würde es so formulieren, dass mein Motto ist, statt auf mich zu schauen, möchte ich auf Jesus schauen. Und die Bibel sagt ja, wenn wir weiter auf Jesus schauen, werden wir auch in sein Ebenbild verwandelt und wachsen wir in dieser Beziehung mit ihm. So wie im Alten Testament es über Henoch beschrieben ist, dass er mit Gott wandelte. Und an der Bibelschule Auslegungsunterricht habe ich gelernt, dieses Wort wandelte, das ist eine unglaublich starke Verbform. Also das ist etwas, er wandelte mit seiner ganzen Seele, er wandelte mit seiner ganzen Kraft mit Gott in einer unglaublich nahen Beziehung. Und sowas wünsche ich mir auch für mein Leben, dass ich wirklich Schritt auf Schritt mich von Gott leiten lasse, ihn die Dinge tun lasse, mit ihm kommuniziere und rede und vor allem ihn immer weiter kennenlerne. Weil wenn Gott die ganze Welt geschaffen hat, das ganze Universum, und ich bin Mathematiker, Naturwissenschaftler, ich habe schon viele Dinge reingeschaut und gesehen, wie unglaublich komplex die Dinge sind, wie unglaublich vielfältig und kompliziert die ganzen Vorgänge in der Natur sind. Und wenn man dann daran denkt, wie komplex muss denn erst der Schöpfer sein, der das alles gemacht hat? Und wir haben jetzt die Natur schon über mehrere Jahrhunderte, Jahrtausende erforscht und da sind schon unglaublich viele Bücher herausgekommen und wir wissen immer noch nicht, wie die Dinge funktionieren. Und dann denke ich mir, was würden wir über Gott wissen, wenn wir diese ganze Kraft, diese ganze Forschung in Gott gesteckt hätten? Wie gut hätten wir Gott schon kennengelernt? Gut, natürlich ist das eine Sache, die jeder für sich tun muss, weil Gott mit einer persönlichen Beziehung haben. Aber ich denke mir, wow, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein wahnsinnig großer Kontinent, den ich hier zu Fuß erkunden darf? Und das wünsche ich mir wirklich für mein Leben, dass ich Gott immer mehr kennenlerne.
Vielen Dank für die Informationen. An dieser Stelle bedanke ich mich auch für eure wertvolle Zeit, dass ihr hier diesen Interviewspaziergang mit mir gemacht habt, im Norden Bayerns, bei eurem Heimataufenthalt sozusagen. Wie verabschiedet man sich eigentlich auf Japanisch?
Nicht mit Sayonara, bitte. Das steht zwar in allen Büchern, aber das sagt man, wenn man sich nie wiedersehen möchte oder auf eine sehr, 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 sehr lange Zeit geht oder wenn man sich das Leben nehmen möchte. Deswegen Sayonara, da werden alle Japaner gleich nervös. Aber sonst Ja, Mata, Matane, das ist sowas. Bye, bye, geht auch.
Okay, dann sage ich ein herzliches Ade und auf Wiedersehen.
Genau. Ade. Ja. Ade.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, Sie hörten soeben Teil 5 und somit den letzten Teil aus der Interviewreihe Japans Aufgehende Sonne mit Julian und Carolina Tenzler. Und Sie haben sicherlich gemerkt, dass für mich die Verabschiedung von den beiden in Deutsch wesentlich einfacher war als in Japanisch. Weitere Infos über die Arbeit von Julian und Carolina und Infos über ihre Vorbereitung auf einen Missionsdienst in Japan findet ihr in ihrem Blog Pray for Japan. Klickt euch mal durch, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
Dynamis.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum aktuellen Interview heute mit Paul Mattes in Minden. Herzlich willkommen, Paul.
Ja, hallo, Alex.
Wir sind ja heute beim Planungstreffen zur sogenannten Schöpfungskonferenz Kreatikon. Die Konferenz findet ja im November statt, 1. und 2. November hier in Minden. Ja, du organisierst hier mit, du hast Kontakt zu den Rednern und Referenten. Ja, meine Frage an dich ist, wie kommt es denn zu dieser Kreatikon eigentlich?
Ja, ich bin fremdinspiriert, kann man sagen. Also ich hatte schon von Jugend auf ein sehr großes Interesse an Themen wie Schöpfung, Wissenschaft. Habe selber eine wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen. Die Bücher von Werner Gitt haben mir sehr geholfen damals, als ich meine eigenen Fragen hatte in der Teenie-Zeit. Ja, und so hat der Herr es so geführt, dass ich auf die Website creation.com gestoßen bin, darüber dann auf den Markus Blietz in Kontakt getreten. Wir haben uns kennengelernt und auch schätzen gelernt und arbeiten in der Übersetzung von englischen Artikeln zusammen. Und über diese Website habe ich erfahren, dass es in London alle 2 Jahre eine Schöpfungskonferenz von CMI, so heißt Organisation, gibt. Ja, ich bin dann 2016 das erste Mal dort gewesen, Stuart Burgess kennengelernt, zum Beispiel, der jetzt auch ein Redner bei uns ist. Es hat mich total beeindruckt, total im Glauben gestärkt und da ist sozusagen die Idee geboren für diese Kreatikon.
Das heißt, im deutschsprachigen Raum gibt es nichts Vergleichbares, verstehe ich das richtig?
Die Kreatikon als Konferenz, so etwas gibt es meines Wissens nicht. Es gibt schon Touren von Rednern, die jetzt durch Deutschland reisen und an der einen oder anderen Stelle einen oder auch mehrere Vorträge halten. Aber eine Konferenz, die für den Laien gemacht ist, wo mehrere international auch bekannte Redner zusammenkommen und an einem Ort zu einer Zeit Vorträge geballt über Schöpfung und Wissenschaft geben, so etwas gibt es meines Wissens nicht. Es gibt natürlich auch noch die Tagungen von Wort und Wissen. Das sind Spezialtagungen, wo ein besonderes Thema an einem Wochenende zum Beispiel behandelt wird. Ganz berühmt zum Beispiel die Informatiktagung von Werner Gitt.
Gab es damals eigentlich die Zeitschrift Schöpfungsinfo oder war das auch noch im Entstehen und ja aus dieser Inspiration heraus?
Also die Zeitschrift Schöpfungsinfo ohne S, die gab es damals noch nicht. Es ist so gewesen, dass durch gewisse Zufälle, wie ich das gerne nenne, also Zufälle von oben, Zufälle vom Herrn, ja, es so geführt wurde, dass ich den Harry Görtzen von der Biotini kennengelernt habe. Und dann durch auch persönliche Führungen im persönlichen und auch im Gemeindeleben eigentlich dazu gekommen ist, dass diese Idee für diese Zeitschrift geboren ist.
Wer hat dich unterstützt auf diesem Weg?
Ich habe viel mit meiner Frau gesprochen. Sie ist eine sehr wertvolle Beraterin, mit der ich mich sehr intensiv austauschen kann. Alle Gedanken, die durch meinen Kopf gehen, versuche ich mit ihr zu teilen. Und ja, sie hat mich auch sehr unterstützt dabei. Der Herr hat einfach Kontakte geschenkt zu meinen leiblichen Brüdern und auch zu geistlichen Brüdern, die von der Idee auch mit inspiriert wurden und einfach jetzt auch mit in diesem schönen kleinen Boot sitzen.
Siehst du die Kreatikon eigentlich mehr als Glaubensstärkung für Christen oder ist es eher auch so eine apologetische Sache, wo du den Glauben verteidigst? Und also welche Aspekte spielen für dich persönlich eine Rolle bei dieser Veranstaltung?
Die beiden Aspekte gehören eigentlich zusammen. Gerade durch die Apologetik, durch das Nachdenken und Nachsinnen über das Wort Gottes, über die großen Fragen des Lebens. Gibt es ein Jenseits? Gibt es einen Gott? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Das sind ja apologetische Fragen oder Sinnfragen, die dann für mich als Menschen, der in einem streng gläubigen, Gott sei Dank christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, ja dazu führen, dass man seinen Glauben auf die Probe stellt und auch nochmal ganz neu durchdenkt und selber persönliche Antworten findet auf die Fragen des Glaubens. Also im Endeffekt ist es eine glaubensstärkende Konferenz, die über den Weg der Apologetik geht.
Und du hast in einem Artikel auch über das Leben Hiobs geschrieben und wie Gott auf seine Weise Hiob getröstet hat, indem er ihm nämlich aufgezeigt hat, wie er die Welt erschaffen hat. Also der Gedanke war mir in der Art neuartig. Wie bist du eigentlich da drauf gekommen?
Ja, ich hatte sozusagen versucht, einen Grundsatzartikel zu schreiben darüber in unserer ersten Ausgabe der Schöpfung Info. Warum überhaupt Schöpfung? Ist das nicht ein Randthema? Ist das nicht theologisch total unbedeutend? Sollte man sich nicht lieber darauf konzentrieren, dass Jesus Christus gekommen ist und unsere Sünden vergeben hat, dass es ein ewiges Leben gibt und so weiter? Weil es mich aber persönlich sehr interessiert hat, das Thema Schöpfung, und weil es direkt am Anfang der Bibel ist, habe ich etwas genauer hingeschaut und auch durch natürlich das Lesen anderer Literatur gemerkt, dass das absolute Glaubensgrundlagen sind. Und unser ganzer Glaube, zum Beispiel auch das Gottvertrauen oder auch die Frage der Schuld und die Frage der Ewigkeit, auf dem Schöpfungsbericht basieren. Und das hat mich neu motiviert, sozusagen einen apologetischen Artikel darüber zu schreiben, dass Schöpfung ein wichtiges theologisches Thema ist, um sich sozusagen auch ein bisschen selbst zu rechtfertigen und zu verteidigen, warum diese Zeitschrift. Und auch den Menschen ja eine Motivation zu geben, sich mit diesen ersten Grundlagen der Bibel intensiv zu beschäftigen. Weil wenn man da zulässt, dass man einen Kompromiss geht oder dem Feind es gelingt, eine kleine Bresche zu schlagen, dann kollabiert das ganze Gebäude. Sobald das Fundament angegriffen wird, stürzt das ganze christliche Gebäude um. Man kann nicht die Sünde des ersten Adam verstehen und dann den letzten Adam, der diese Sünde sühnt am Kreuz, ohne den ersten Adam wirklich ernst zu nehmen, so wie Christus es auch getan hat.
Wie profitieren eigentlich die Teilnehmer von dieser Konferenz? Du hast am Anfang gesagt, die Konferenz Kreatikon ist durchaus auch für Laien geeignet. Ja, was nehmen die mit? Also erhoffst du dir, dass sie dort auch einfaches Handwerkszeug für Gespräche an die Hand bekommen, damit sie mit Leuten, also wenn es eben um Schöpfung geht, reden können? Oder wie profitieren sie noch ganz persönlich, so die Zuhörer?
In allererster Linie, dass sie selber vielleicht Antworten auf Fragen finden, die sie lange quälen, dass sie selbst im Glauben gestärkt werden, aber natürlich auch, dass die Waffenkammer gefüllt wird. Ich bin der Meinung, dass man als Christ, wenn wir tatsächlich an den Gott der Bibel glauben, der alles geschaffen hat, der allmächtig ist und alles in seiner Hand hält, der über unsere Ewigkeit entscheidet, wir Christen müssten die durchschlagendsten Argumente haben und die besten Gedanken und das beste, ich nenne es mal Modell, die Welt zu erklären. Wir müssten intellektuell allen anderen Gedankengebäuden gegenüber überlegen sein. Und Gott als der allweise Schöpfer, der gibt uns diese Antworten. Und ich darf sagen, dass ich persönlich gerade auch intellektuelle Befriedigung finde in dem Beschäftigen mit diesen Schöpfungsthemen. Glaube und Wissenschaft, ist die Bibel zuverlässig? Gibt es einen Gott? Gibt es ein Jenseits? Und es gibt kein besseres Weltmodell, das mir die Fragen besser und auch seelisch, emotional zufriedenstellender beantwortet als das Christentum.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele, gerade Jugendliche, die jetzt zur Schule gehen, in einen inneren Konflikt kommen. Die hören von der Evolutionstheorie, von anderen Dingen, also von der Entstehung der Welt, von den Zeiträumen, die ja sehr, sehr lang sind. Siehst du das auch so, dass diese Leute dann wirklich sich entscheiden müssen, ob sie an die Schöpfung glauben oder nicht? Also dass sie auch herausgefordert werden bei der Kreatikon?
Ursprungsfragen können nicht wissenschaftlich beantwortet werden. Jeder ist Kreationist, auch derjenige, der an den Urknall glaubt und dass wir Menschen von affenähnlichen Vorfahren abstammen, er glaubt, das ist nicht wissenschaftliches Faktum. Und überhaupt das auseinanderzuklamüsern, was wirklich reale, experimentelle, operative Wissenschaft ist und was eine Interpretation von Indizien ist, das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich für einen Schüler, weil gerade dieser Unterschied in der Schule nicht gelehrt wird. Das musste ich durch mühsames Eigenstudium auch selber herausfinden. Und das wird tatsächlich oft vielleicht absichtlich, vielleicht unabsichtlich vermischt, wo ein Weltbild oder die Interpretation von wissenschaftlichen Fakten vermischt wird mit wirklicher, experimenteller, analytischer Wissenschaft und so eine Gemengelage entsteht, wo der Schüler nicht auseinanderhalten kann. Da wird zum Beispiel gesagt, wir sehen, dass der Birkenspanner mal dunkler, mal heller wird in seiner Generationenabfolge. Seht ihr, das ist Evolution. Evolution ist experimentell bewiesen. Was verschwiegen wird, dass das ein Beweis für natürliche Selektion ist, wo sozusagen eine Variation, eine genetische Variation innerhalb einer bestimmten Tierart passiert, die absolut kompatibel ist mit dem biblischen Weltbild. Aber daraus den Schluss zu folgern, dass Bananen, Eichen, Adler, Menschen, Affen, Bakterien alle voneinander abstammen und denselben Ursprung haben, das ist nicht mehr Wissenschaft, das ist Philosophie. Und gerade diesen Unterschied herauszuarbeiten, da erhoffe ich mir, dass zum Beispiel die Kreatikon einen Beitrag leistet.
Welche Themen brennen dir jetzt unter den Nägeln sozusagen? Was bereitet dir Schwierigkeiten zurzeit? Wofür kann man im Gebet vielleicht auch einstehen? Wenn jetzt Hörer diese Sendung hören, wie kann man diese Arbeit von Kreatikon Schöpfung Info unterstützen?
Wo sollen all die externen Leute übernachten? Das ist tatsächlich eine Sache, die mich umtreibt, aber ich bin da sehr, sehr dankbar, dass wir hier vor Ort vom Bibelcenter unglaublich motivierte Brüder haben, die das ja sehr optimistisch alles in die Hand genommen haben, die Organisation vor Ort, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Was mir auf geistlicher Ebene Sorgen macht, wovor uns der Herr bisher Gott sei Dank wirklich bewahrt hat, sind Angriffe von außen. Es gibt Gegner des sogenannten Kreationismus, des biblischen Schöpfungsglaubens. Es kann sein, dass wir in den Medien diffamiert werden. Das ist auch erstmal nicht weiter schlimm. Ich hoffe nur, dass es dadurch keine langfristigen Schäden gibt, sowohl für den Veranstaltungsort, hier die Mindener Christliche Schule, die uns freundlicherweise ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, als auch das Bibelcenter, als auch Schöpfung Info. Einfach, dass die Ungerechtigkeit nicht überhand nimmt. Das ist so meine geistliche Sorge. Und dafür wäre ich natürlich auch dankbar, wenn gebetet wird. Auch um Bewahrung der Redner und auch, dass alles andere organisatorisch gut klappt.
Ja, dann wünsche ich dir an dieser Stelle gutes Gelingen und Vorankommen bei der Planung und Umsetzung der Kreatikon. Gottes Segen.
Vielen Dank, Alex. Und ich möchte noch mal betonen, es liegt nicht an meiner Person. Wenn der Herr uns nicht alle zusammengeführt hätte, einfache Brüder aus unterschiedlichen Gemeinden mit demselben gottesfürchtigen Ziel, wäre das alles nicht möglich. Dem Herrn sei Lob und Dank für alles.
Vielen Dank, Paul Mattes.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Unsere Sendung geht's zu Ende. Im ersten Teil dieser heutigen Sendung haben Sie Julian und Carolina Tänzler gehört in einem Interview, vielmehr in einem Teilinterview aus der Reihe Japans aufgehende Sonne. Danach hörten Sie ein Interview mit Paul Mattes über die Schöpfungskonferenz Kreatikon. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Schmidt. Tschüss.